Eskapismus. Es ist eine gesunde Zuflucht vor der Last der Wirklichkeit oder vielmehr unverantwortliches Augenverschließen vor den Aufgaben unseres Lebens. Unser Thema heute in Episode 242 des Dopcast.
Hi und herzlich willkommen zur Episode 242 des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skopje-Mingers, guten Abend.
Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
Eskapismus, was ist das, was hat es mit Rollenspiel zu tun und ist das toll?
Genau, beziehungsweise um die durchaus poetische Formulierung aus dem hörenden Wunsch zu zitieren. Eskapismus, das Hobby als Therapie gegen deprimierende Umwelt. Das ist vielleicht ein bisschen hochtrabender, als wir heute abliefern werden, aber was will man machen?
Schon mal Fallhöhe vorgegeben.
Genau, um quasi der Fallhöhe vom letzten Mal zu begegnen, Feedbackschleife. Ich denke, viel ist nicht da gewesen, über das wir hier irgendwie nochmal reden wollen könnten, richtig? Hattest du irgendwas?
Wieder Dank an Lichtbringer und Krassling, die ja die Fahne der Kommentatoren auf der Homepage hochhalten. Die haben sich entsprechend dazu geäußert und der Rest hat sich ja aufs Discord verlagert.
Genau. Was man vielleicht herausstellen könnte als eine inhaltliche, substanzielle Sache ist, wir hatten letztes Mal die Spekulation in den Raum geworfen, ob Leute uns eigentlich überhaupt noch wegen der Themen hören oder ob sie nicht einfach nur noch in der Gewohnheit quasi zum 200. Mal hier dabei sein wollen, um unseren Stimmen zu lauschen. Weil es eigentlich egal ist, was wir sagen. Hauptsache vertraute Umgebung. Die Leute, die sich geäußert haben, haben dieser These vehement widersprochen und haben ausnahmslos alle gesagt, dass das Thema ihnen durchaus auch wichtig ist. Finde ich eine interessante, wertfrei gesprochen, eine interessante Eingabe, so wie das ausgegangen ist. Vielleicht mal was, was man bei einer zukünftigen Hörendenumfrage nochmal vertiefen könnte. Wo wir von zukünftigen Dingen sprechen, nochmal kurz der Hinweis, dass die nächste Folge ausfällt. Also das heißt, es wird trotzdem eine 243 geben, aber eben nicht in 14 Tagen, sondern in nochmal 14 Tage später, weil ich die nächsten beiden Wochen so in diversesten Dingen eingecrunched bin, dass es einfach anders nicht machbar ist. Mhm. Aber du hast was vorbereitet.
Ich habe was vorbereitet. Wir haben was vorbereitet. Bei der Dorf haben wir gemeinschaftliche Projekte.
Genau, das stimmt. Es sind auch mehrere Leute daran beteiligt gewesen. Es ist nichts zum Hören, es ist was zum Runterladen. Gibt es in 14 Tagen auf der Dorp. Könnt euch freuen, wird schön. Aber bevor wir hier weiter von unseren eigenen Medien reden, können wir auch stattdessen über Medien anderer Leute reden, die Medienschau. Also, du hast da was mitgebracht.
Anime. Ja, muss man jetzt wieder über ein Anime sprechen. Ich habe schon vor einer ganzen Weile mir Edge Runners angeschaut. Das ist die Netflix-Anime-Serie zu Cyberpunk 2077 gewesen. Also explizit auch der Videospiel-Variante und nicht unbedingt dem Rollenspiel, auf dem das ist. Und ja, ich habe den auf Deutsch geschaut, weil das war noch eine interessante Erfahrung, weil spannenderweise ist die deutsche Version wesentlich derber und rauer als die englischen Einblendungen, die du noch hast. Mhm. Die Serie hat oftmals genug, dass Leute miteinander chatten, was in einem Cyberpunk-Setting ja sehr naheliegend ist. Und im Deutschen wird das halt noch vorgelesen. Aber der Text, den man halt auf dem Bildschirm sieht, ist noch Englisch und das Deutsche ist wesentlich derber. Aber ich finde, das hat insgesamt sehr gut gepasst. Und die deutsche Synchro ist fantastisch gut. Nicht nur, dass halt alle Charaktere wirklich stark und ausdrucksstark sind, was sie für Begriffe haben. Als der Protagonist über ein geklautes Auto in der Innenseite vorbeifährt und dann plötzlich beeindruckend flüstert, das ist ja feinstes Froschfotzenleder. Musste ich so lachen, weil das einfach aus dem Nichts kam und einfach so derbe und dumm ist, aber es passte in der Szene und zu dem Charakter einfach so toll. Prima. Also ganz, ganz großes Lob schon mal an das Synchrostudio, das sich darum gekümmert hat. Aber worum geht's? Wir haben eine Cyberpunk-Welt. Das ist die Cyberpunk-Welt, die man halt aus dem Rollenspiel oder auch dem Videospiel kennt, das ich nicht gespielt habe. Aber wir begleiten einen jungen Typen, dessen Mutter arbeitet als Rettungssanitäterin und irgendwann bringt sie dann mal so ein Stück Cyberware mit nach Hause. Und das handelt sowohl ihr wie auch ihrem Sohn dann jede Menge Ärger ein, weil es sich dabei wohl um ein extrem seltenes militärisches Reaktionshardware-Teil handelt, das halt dafür sorgt, dass du dich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen kannst. So, weil er keinen Bock mehr hat, jetzt einfach der Versager zu sein, macht er eine Kurzschlussreaktion, lässt er sich das Ding einbauen. Und dabei kommt raus, dass der wohl eine interessant hohe Resistenz gegen Cyberware hat, weil die Kollegen, auf die er dann trifft, gehen eigentlich davon aus, dass man das nicht so oft benutzen könnte, weil da einfach dein Körper sonst zusammenbricht. Aber er hat das schon ein paar Mal eingesetzt. Und ab da beginnt dann seine Karriere als effektiv Runner, weil dann fängt er an mit kleinen Beschaffungsaufträgen, dann fängt er an, auf Leute zu schießen. Und nach und nach entwickelt sich dieser Charakter dann auch in der Gruppe von Runnern, auf die er dann trifft, die dann zu einer Art Ersatzfamilie werden. Und plötzlich erlangt er Reichtum, er erlangt Respekt. Und der nette Typ vom Anfang wird dann auch ein bisschen abhängig davon. Wir bemerken, dass er immer stärker auch in der Abhängigkeit in Gerät Leistung bringen zu wollen und damit immer seinen Körper immer weiter aufbaut. Und bis selbst seine Resistenz dann irgendwann mal nachlässt. Das Ganze ist über die ganzen Episoden und die ganzen Charaktere, die er da trifft, wirklich erstmal bildhübsch gezeichnet. Die Animationen sind toll, es sieht alles fantastisch gut aus, es ist geradezu verschwenderisch detailliert, aber das würde alles nicht funktionieren, wenn die Charaktere halt nicht mitmachen würden. Es gibt wohl auch noch Referenzen direkt aus Videospiel, dass einer der Bosse da einer der Hauptgegner in der Anime-Serie dann wird. Mhm. Wohl einem sehr unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad gegenüber zum Spiel, wie ich mir habe sagen lassen. Aber auch der ist sehr beeindruckend. Es wird manchmal ein bisschen albern, wenn das Powerlevel der Charaktere halt so hoch ist, dass sie halt komplette Kommandotrupps von Gegnern einfach umbringen können, indem sie an sie vorbeigehen, jeweils einen Kopfschuss setzen und danach erst wieder die Realzeit einsetzt, weil ihre Cyberwehr so gut ist. Wenn natürlich zwei von diesen Leuten dann gegeneinander kämpfen, wird es spannend. Das Ganze gipfelt dann in einer kompletten Overpower-Orgie, wie man das ja leider ab und zu mal bei den Japanern hat. Mhm. So gut, wie mir das bis dahin gefallen hat. Am Ende gibt es sehr viel Autoverfolgungsjagd-Kram, der überhaupt nicht zum Rest passt, wo dann auch mit Superwaffen dann um sich geworfen wird. Und auch das Drama, was vorher entsteht, durch den Stress, den Leute durch Über-Cyber-Modifikation dann eben haben, dass sie zu diese Cyberpsychosen entwickeln, dass Leute einfach durchdrehen und dann einfach krank und um sich ballern oder einfach seltsam werden, ist eine der Kernthemen der Serie, die da immer wieder gezeigt wird. Und am Ende gibt es halt eine sehr, sehr starke Vercyberung, aber das können sie dadurch lösen, indem sie einfach Unmengen an einem gewissen Droge in den reinpumpen, damit es dann doch noch funktioniert. Das macht das Opfer und die Drama, das vorher aufgebaut wurde, wird dadurch sehr stark relativiert, weil man einfach sagen könnte, ja, hättest du mal mehr Drogen eingeworfen, Junge, dann hätte das auch geklappt. Schwaches Finale finde ich daher, sowohl was diese Power-Überbau und vor allen Dingen diese Verfolgungsjagden, die es vorher nie gab, dann eben hatte. Aber bis dahin fand ich eine sehr empfehlenswerte und sehr gute Serie. Auch gerade in der deutschen Synchronisation.
Okay. Ja, das mit der deutschen Synchro finde ich interessant. Ich bin bei Anime und Anime-artigen ja eigentlich immer tendenziell auch so ein Originalsprache mit Untertitel-Mensch. Aber der Dorfsche Matthias, da weiß ich zumindest, der lobpreist auch gerne die Anime-Synchros auf Crunchyroll, weil er offensichtlich, weil die eine gewisse Tendenz zum Unfug haben und er das sehr feiert.
Spy Cross Family haben wir jetzt auch noch eine Staffel geschaut und die deutsche Synchro, also ich würde da gar nicht was anderes schauen wollen, die deutsche Synchro ist da auch so gut. Mhm. Auf jeden Fall, das lohnt sich.
Ja. Alles klar. Ja, ich habe das Ding auch noch auf der Liste, aber ich habe es noch nicht geschaut. Derweil bei Thomas entdeckt Serien, die alle anderen schon gesehen haben. Peaky Blinders. Peaky Blinders ist eine in der Zeit 6 Staffeln lange Serie, die ursprünglich von der BBC produziert wurde, aber die im internationalen Vertrieb über Netflix läuft und ist insofern eines dieser Netflix Originals, die eigentlich gar keine Netflix Originals sind. So, das gibt's ja gelegentlich. Mhm. Entwickelt wurde sie von einem Mann namens Steven Knight. Das war für mich ein ganz interessanter Moment, weil wir guckten die erste Staffel und ich las regelmäßig den Namen Steven Knight und dachte mir so, irgendwas klingelt da. Ja, richtig, das ist einer von den 3 Leuten, die Who Wants to be a Millionaire erfunden haben. Also die englische Vorlage zu Wer wird Millionär, was ich eine interessante Kurve finde. Peaky Blinders, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, ist eine historisch angesiedelte Serie, die 1919 in Birmingham in England beginnt und die Geschichte einer Familie / Gang, den titelgebenden Peaky Blinders, erzählt. Und in der Hauptrolle ist Cillian Murphy zu sehen, den ich als Schauspieler seit jeher eigentlich in allem immer großartig fand, wo ich ihn gesehen habe. Und die Serie ist auch dahingehend keinerlei Enttäuschung.
Und hier kann er noch schicke Anzüge tragen.
Oh, sowas von. Und Schiebermützen mit eingelegten Rasierklingen und so, genau. Hm. Und er ist Thomas Shelby, nicht der Älteste der Familie, aber der Kopf der Familie, wie man relativ schnell rausbekommt. Und die erste Staffel in ihren 6 Episoden hat so eine Reihe von verwobenen Handlungssträngen. Es gibt aber eigentlich in dem Sinne gar nicht so die Handlung. Also irgendwie, keine Ahnung, die erste Staffel Stranger Things hat ganz klar den 11-Plot als den Kernfokus dessen, was da passiert oder so. Und das macht die Serie kaum. Es gibt so eine Reihe von zentralen Handlungsdingern, aber es geht vor allen Dingen um die vielen unterschiedlichen Charaktere und wie die miteinander interagieren, wie sich die unterschiedlichen, ja, Intrigen ist schon fast zu viel gesagt, aber doch letztendlich schon die Ränke der unterschiedlichen Charaktere zueinander aus, wie das so ausgeht und so. Das hat mir sehr gut gefallen, die guckt sich sehr gut weg. Ich finde einen Punkt, den ich sehr schwer zu genau zu beschreiben finde. Die Serie hat eine Form von Häme, von ätzendem Ton, nicht den andere vergleichbare Serien für mich in den letzten Jahren hatten. Die Serie ist nicht gemein. die Serie ist nicht irgendwie heimtückig gegenüber ihren Zuschauern oder so. Wie gesagt, es guckt sich einfach sehr, sehr angenehm so vor sich hin. Wer mir schauspielerisch neben Cillian Murphy wirklich aufgefallen ist oder auch sehr imponiert hat, ist Sam Neill, der als Gegenspieler besagter Gang zu sehen ist. Sam Neill, der freundliche Paläontologe aus dem ersten Jurassic Park und so. Und oh Herrgott im Himmel, ist das keine sympathische Rolle, die er hier spielt. Der Chief Inspector, den er hier verkörpert, ist ein wirklich fieses Arschloch. Und die Art und Weise, ihn mal in so einer Rolle zu sehen, war cool, hat mir gut gefallen. Auch erwähnenswert ist Helen McCrory, die ich vorher nicht bewusst auf dem Schirm hatte, die auch ein Mitglied der Shelby-Familie spielt und die eine unglaubliche Ausstrahlung hat und eine super spannende nonverbale Beziehung zu dem Cillian Murphy-Charakter Tommy Shelby unterhält. Die Serie ist fantastisch gefilmt, auf eine Art und Weise, dass ich einfach, also bei den 6 Episoden, die wir geschaut haben, bei mindestens 5 auf irgendwas gezeigt habe und gesagt habe, diese Serie ist so schön gefilmt. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Und also insofern, sie ist toll inszeniert, sie ist toll gespielt von den Leuten. Die Story, wie gesagt, ich habe das so gesagt, die guckt sich so gut runter, aber es ist trotzdem interessant. Es ist einfach eine spannend zu guckende Serie. Wer englische Akzente mag, wird im O-Ton definitiv fündig, weil wie gesagt, Birmingham und die Tatsache, dass die Shelbys so eine halb irisch halb Sinti und Roma-Familie eine Herkunft haben und so, und Connections, das macht schon durchaus viel Spaß und Laune. Und ja, also ich werde auf jeden Fall sehr viel mehr von gucken wollen. Ich habe ja noch 5 Staffeln übrig und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass ich über Ostern auf diese Serie gestoßen wurde und bin mir gleichzeitig der Tatsache bewusst, dass das jetzt mal alles andere als ein Hot Take ist, jetzt zu sagen, hey, diese Serie, die 6 Staffeln lang super erfolgreich gelaufen ist, die ist gut. Aber ja.
Ich habe die auch nicht gesehen. Aber wenigstens war ich schon mal in Birmingham.
Das hast du mir voraus, ja. Ich war mir unsicher, als du auf die schicken Anzüge fallst. Ein Mäntel. Ich bin ja, also,
Nee, eine Freundin von mir steht auch total auf die Serie und hat konstant und irgendwie über Social Media Beiträge davon geteilt. Das ist aber auch schon mein Hauptkontaktpunkt zu der Serie.
Also wie gesagt, die ist für uns hier in Deutschland ist die auf Netflix und ich würde jedem, der da einen Account hat oder demnächst sich vielleicht nochmal einen zulegt oder so, empfehlen, mal reinzuschauen. Ich finde es wirklich gut. Ist allerdings auch, sagen wir mal, schon eher Programm für Erwachsene, aber eben nicht gory oder so. Nur eben, also wholesome für die ganze Familie ist es jetzt auch nicht gerade.
Aber das muss es auch nicht, denn wir haben ja genug andere Möglichkeiten, uns von den Schrecken der Realität zu distanzieren.
Man könnte sogar argumentieren, dass auch diese Serien mit ihren eigenen Schrecken ein Weg sind, sich von der Realität zu distanzieren. Reden wir also über Eskapismus. Eskapismus, abgeleitet von der Eskapade, ist aber auch nicht egal. Auf jeden Fall, Eskapismus ist ein Begriff, der beschreibt, dass Leute Medien nutzen, um sich von den Lasten und Bürden des Alltags zu distanzieren für einen Zeitraum. Und Eskapismus ist, da hatten wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, in meiner Wahrnehmung eigentlich gerade so in der Nerdkultur immer ein eher positiv geprägter Begriff gewesen. Beispielsweise niederschlagend in dem Goldenen Stefan, der ja richtig eigentlich der Pen und P ist, also der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. Und das finde ich insofern ganz spannend, weil Eskapismus in der Psychologie, aber auch teilweise in der Medienwissenschaft eigentlich in der Tendenz ursprünglich ein eher negativ geprägter Begriff ist, in dem zum Ausdruck kommen soll, dass eben Leute Kunst benutzen, um sich aus ihrer erwachsenen Verantwortung zu stehlen und sich mit den, also sich quasi eine Ausflucht zu suchen, sich nicht mit den echten realen Problemen auseinanderzusetzen, wie das echte erwachsene Menschen ja irgendwie tun sollen. Oder so. Nicht mein Standpunkt.
Das finde ich total faszinierende Position, weil es halt selbst in der Psychologie und den Sozialwissenschaften eigentlich nur eine extrem konservative Position ist. Weil denen ist ja nun auch klar, dass man halt irgendwie eine Möglichkeit, ein Hobby braucht. Das ist ja nicht irgendwie in den letzten 20 Jahren irgendwie als Idee aufgekommen, dass Leute Hobbys haben oder Freizeit haben oder wandern gehen wollen. Und dass das denen gut tut. Ich weiß jetzt nicht, warum die Idee, dass man jetzt die ganze Zeit nur irgendwie produktiven Tätigkeiten nachgehen sollte, um sich mit seinen Problemen zu stellen, das ist ja eher was Modernes mit der Hustle Culture, die uns in der Endphase des Kapitalismus um die Ohren gehauen wird, damit der verschwindende Anteil der Mittelschicht noch irgendwie sich die Illusion von Reichtum und Vermögensaufbau geben kann und von einem gewissen Lebensniveau, während halt alles teurer wird, während man selbst nicht mehr verdienen kann.
Ja, das stimmt schon. Ich denke, der Zeitgeist, der da drin steckt, Endeffekt ist aber auch nicht zwangsläufig nur dieser neue, weil beispielsweise dann also alles, was auch, sagen wir mal, an Boomer-Erziehung dranhängt, so, ich weiß, meine Eltern hatten auch durchaus, sagen wir mal, zumindest ihre Probleme damit, dass ich diese komischen Spiele, also eben Rollenspiel, nicht irgendwann aufgehört habe, so dass das eine Phase ist, aus der ich nicht rausgekommen bin. Und während es in unserer Generation und unserer Bubble ja durchaus auch zum Beispiel normal ist, dass erwachsene Leute weiterhin Actionfiguren sammeln können, bin ich mir sehr sicher, dass so ältere Verwandte von mir da teilweise eine ganz klare Meinung dazu haben, was davon zu halten ist, dass Leute Ü30 oder gar Ü40 mit Püppchen spielen. So, was ich für uns genretechnisch ganz passend fand, war, dass es ein Tolkien-Zitat gibt aus seinem Vortrag on Fairy Stories, wo er sich auch ganz klar im Kontext des Fantasy-Genres gegen die Verurteilung von Eskapismus stellt, und das wollte ich durch zumindest noch loswerden. Fantastische Quellenrecherche, Thomas, ich lese von der Wikipedia vor. Wieso sollte jemand verachtet werden, der sich im Gefängnis befindet und versucht, herauszukommen oder heimzugehen? Oder, sofern das nicht geht, wenn er über andere Themen nachdenkt und spricht als über Wärter und Kerkermauern? Und da muss ich sagen, ja, Tolkien hat's getroffen, finde ich.
Ja, also ich finde das, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur mit der Fantasy eine Idee, sondern Schauerromane oder romantische Romane, die halt quasi am Anfang unserer literarischen Romanbildung stehen als Genres, das ist doch auch Eskapismus geworden. Selbst wenn du sagst, du liest die klassischen Werke von Homer und so weiter, das oder die Odyssee, das waren ja auch im Grunde Abenteuerromane, die du eben gelesen hast, um woanders hinzukommen. Auch die Reiseberichte, die ja so lange so ein großer Teil der Literatur ausgemacht haben. Du kannst ja natürlich, wenn du jetzt sagst, ich habe mich aber fortgebildet, indem ich halt weiß, ich habe die Klassiker gelesen, um irgendwie hier so einen Kanon anzulesen oder vielleicht, um mich über die Griechenland zu bilden. Das ist ja nur vorgeschoben, dass du dann irgendwie noch sagen kannst, dass wie wir damals gemacht haben, ich brauche einen Computer, der hilft mir auch in der Schule. Ja, gezockt wurde aber dran, vor allem dann dennoch. Ich glaube, das sind vorgeschobene Elemente und dass die Leute halt zu jedem Zeitpunkt Eskapismus hatten. Selbst bis zum Anfang von Stammeskulturen, wenn die Leute einfach tanzen und sich Geschichten erzählen. Die haben eine orale Kultur, um Informationen weiterzugeben, aber auch um uns zu unterhalten.
Mhm. Ja, ich stimme dir völlig zu. Auch so an ganz andere Richtung, beispielsweise der deutsche Heimatfilm, der ja eine ganz klare Reaktion auf die verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs gewesen ist. Also man kann mit dem Heimatfilm manche Hühner rupfen, aber der Impuls, warum man glückliche, verliebte Menschen auf blühenden Wiesen sehen möchte, wenn draußen die Trümmer rauchen, verstehe ich. Mhm. Und was man in dem Kontext vielleicht auch, es ist eine dieser Folgen, ihr merkt das schon, was man in dem Kontext vielleicht auch noch einfach sagen sollte, ist, Leben ist hart. Also jeder, der was anderes behauptet, hat entweder einfach unfassbares Glück und ich gönne das jedem oder aber macht sich was vor. Leben ist hart und anstrengend und ich halte es für so gesund und wertvoll, sich auf der einen Seite Ventile zu suchen, wo man sowas wie Frust hinlegen kann. Das kann ja auch, also bitte geht nicht nach Hause und schlagt eure Angehörigen, aber vielleicht ist ja irgendwie Joggen eine Möglichkeit, Energien, also oder spazieren gehen. So, ich sage zu meinem Chef auch manchmal abends, so, ich mache jetzt irgendwie noch ein bisschen Frust zu Kilometern, so einfach, indem ich dann gucke, dass ich noch ein bisschen bewegen will. Also sowas sucht. Aber dass man eben auch Mittel und Wege findet, und ich denke, da schlägt sich der Bogen zum Thema, dass man Mittel und Wege findet, sich mit etwas zu beschäftigen, was einem hilft, den Kopf mal ein bisschen davon freizukriegen. Und ja, es gibt bestimmt irgendwie auf der Arbeit irgendwas total Pressierendes, was am nächsten Morgen wieder dasteht und wartet und mit feistem Grinsen ein Problem ist. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz okay, dann zwischendrin mal über was anderes nachgedacht zu haben. Sowohl im Sinne der eigenen Psychohygiene als auch im Sinne einer konstruktiven Konfrontation des Problems, in dem man vorher nochmal ein bisschen Abstand gewinnen konnte.
Ja, also wie wir im Vorgespräch auch schon sagten, das jetzt irgendwie nur auf reine Erholung zu setzen, finde ich, ist ja wieder eine sehr analytische Herangehensweise, da um seine Arbeitskraft wiederherzustellen. Aber das hilft ja auch. Also wenn die Leute einfach Erholung haben und nach einer Woche Urlaub habe ich einfach mal noch eine höhere Produktivität, als wenn ich jetzt die letzten 6 Wochen gecruncht habe. Dann, also ich sehe das ja auch bei Kollegen und auch bei anderen Leuten in anderen Berufen so. Es kann sein, dass die halt wahnsinnig Überstunden schieben, aber dann nichts mehr schaffen.
Ja.
Also dann sind die halt noch 2-3 Stunden jeden Tag länger da, aber gucken dann irgendwie so halb weggetreten auf den Monitor oder wo man ein bisschen im Lager rum. Aber die sind halt weit davon entfernt, eine gewisse Produktivität zu haben. Also es gibt halt irgendwo eine Grenze und dann einfach, wo du dann halt nicht mehr funktionierst und wo du dann halt wieder deine Batterien wieder aufladen musst.
Ja, sogar bis zu dem Punkt, dass ab einem gewissen Punkt die Mehrarbeit sogar nicht nur weniger Ertrag bringt, sondern sogar den Gesamtertrag schmälert, weil du solchen Raubbau an den Ressourcen der der Leute betreibst. Ich meine, über Burnout haben wir hier ja aus durchaus Gründen schon geredet. Ja, und ich bin ja selber auch durchaus bekennt Team Optimismus, keine Ahnung. Aber ja, natürlich, die heutige Mediensituation, wo natürlich auch jedes Skandalon 27 Mal wiedergekaut werden kann von allen Plattformen, die da sind, macht es ohnehin schon schwierig genug, finde ich, manchmal auch einfach aus der ganzen Sache rauszukommen. Die ständige Bedrohungslage, die so viele Leute empfinden, hat ja auch damit zu tun, dass auf allen Kanälen unabhängig voneinander diverseste Instanzen immer wieder eine Bedrohungslage ankündigen können. So. Und dann einfach mal was zu tun, was nichts damit zu tun hat und mal irgendwie vor einigen Jahren noch einfach mal irgendwas Schönes tun zu können, wo man nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, dass gerade Covid die Welt im Griff hat. Oder je nachdem, wie man veranlagt ist, heute mal irgendwas zu tun, ohne darüber nachzudenken, dass der Russe gerade irgendwie auf die Ukraine schießt oder was auch immer. So. Das kann ja auch mal wertvoll sein, beziehungsweise Das ist einfach mal wertvoll. Und ich glaube, damit haben wir genug Brücke gebaut, um zu der Frage hinzukommen, taugt unser Hobby denn dafür?
Ich denke ja. Also du siehst es oftmals ja auch in verschiedenen Facebook-Gruppen oder sonst wo im Internet, wo Leute einfach sagen, so alle zwei Wochen kann ich einfach ich selbst sein oder ich muss jetzt nicht mehr diese Maske tragen, sondern ich gehe zu meiner Spielrunde, da bin ich unter Freunden, ich habe eine soziale Aktivität und ich kann halt einem Spiel nachgehen, das mir einfach auch Freude bereitet und ich muss mich halt nicht mal um alle Probleme, die es in meinem Leben, in meinem Beruf oder um mich herum gibt, sondern ich kann einfach jetzt mal abschalten und was anderes machen. Es wird sozusagen zu einem Safe Space. Und nicht nur in dem Sinne von, dass die Probleme von außen nicht reinkommen, sondern dass ich mich in diesem Bereich auch selbst ausprobieren kann. Mhm. Und zwar andere Aspekte meiner Person mal einfach im Spiel zu erkunden. Weil das ist ja sicher, weil es findet ja im Kontext des Spiels statt, wie ich mich da verhandeln kann. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein mit, mein Charakter würde das aber so tun und sich dann wieder letzte Pöbel aufzuführen. Aber je nach Runde kannst du dann einfach auch mal Aspekte deiner Persönlichkeit ausleben, die du im normalen Leben nie ausleben würdest.
Genau, oder vielleicht auch einfach Aspekte an dir entdecken, die du vielleicht ansonsten auch in einem viel schlechteren Kontext entdecken würdest. Also mein Standardbeispiel, was das betrifft, ist ja Schlachtreihen skandieren. Haben wir im Dorpcast schon mehrfach drüber gesprochen. Aber wenn du da stehst, umringt von anderen Leuten und aufgepeitscht wirst, LARP jetzt, und dann eben deinen fiktiven Gott anfeuerst oder was auch immer und irgendwann einfach realisierst, dass Gruppendynamik einfach funktioniert, egal wie abgeklärt du bist, egal wie nüchtern du an die ganze Sache rangehst, wenn die Akustik, die Physis des Momentes und du dann plötzlich da aufstehst und irgendwie deinen fiktiven Gott anprangerst. Und es ist mir doch viel lieber, dass Leute da ihre Grenzen austesten können im Rahmen eines Fantasy-Labs, anstatt dass sie es im Rahmen einer, weiß ich nicht, AfD-Demo machen. Und im Gegenteil, stattdessen ein bisschen vorsensibilisiert werden, dass bestimmte Mechanismen eben auch funktionieren, wenn man glaubt, dass Werbung nicht auf einen wirkt oder so.
Ja, aber das klingt jetzt schon ein bisschen sehr nach dem skandinavischen Lab-Modell, wo man halt mit ernsten Themen auch schon direkt rangeht und quasi sozusagen halt rausgeht und einfach kaputt ist, weil man so diese Erfahrung gemacht hat.
Nordic Lab ist der Begriff, den du suchst, ja.
Nordic Lab, okay. Dann rausgeht. Aber das, wie du schon meintest, das kannst du ja auch im regulären haben und einfach diesen Erkenntnisgewinn dann haben. Die Kaptorgas haben einfach, glaube ich, vom Epic Empires oder einem anderen Groß-Lab dann berichtet und auch aus dem Lager und wie die Gruppendynamik sich da aufgebaut hat, als jemand bestraft werden sollte und das halt durch Gruppenentscheid von den Anwesenden dann eben gemacht wurde. Und es ging alles immer grausamer aus und härter aus, als sie sich am Anfang vorgestellt haben, einfach weil es durch die Gruppendynamik ist. Und auch da haben sie gesagt, dass man in diesem Rahmen halt erfahren zu können und das einfach mitleben zu können, hilft einem schon sehr viel andere soziale Strukturen zu verstehen.
Absolut. Und das greift das auf, was wir ganz zur Themeneinleitung hatten, nämlich, dass du für Eskapismus vielleicht auch möglicherweise gar keine durchweg fröhlichen Happy-Irgendwas-Themen brauchst, sondern dass es unter Umständen auch schon durchaus helfen kann, sich mit anderen Gräueln auseinanderzusetzen. Darum funktionieren Horrorfilme und darum boomen Horrorfilme immer, wenn die Welt schlecht ist.
Das geht jetzt ein bisschen Richtung Katharsis-These, die nicht nachweisbar ist.
Korrekt.
Dass du halt durch die Angstlust, die du dann verspürst, dann irgendwie dann Bedürfnisse dann befriedigen könntest. Aber wie gesagt, das ist Katharsis-These, gilt halt als eher widerlegt durch die mediale Nutzung.
Ja.
Wobei Rollenspiel dann nochmal interessant ist, weil es halt ein interaktives Medium darstellt und die meisten Forschungen zur Katharsis-These und so weiter beziehen sich halt auf den passiven Konsum von Gewaltfilmen wie Western und so, um mal einzuschränken, um mal hier reinzuwerfen, wie alt die Literatur zu dem Thema ist.
Ja.
Sollte da in den letzten 10 Jahren nochmal was passiert sein und auch irgendwie im interaktiven Bereich für Videospiele, lasst es mich gerne wissen.
Ja, das auf jeden Fall. Und was ich auch, glaube ich, wichtig finde zu sagen ist, wir haben jetzt sehr konkrete Sachen gehabt. Erfahrungen, die man irgendwie macht, beispielsweise dieses Schlachtreihenerlebnis oder dieses, es geht schlimmer aus, als man denkt. Auch da habe ich durchaus Lab-Erfahrungen gemacht. Wir haben einen Con veranstaltet, wo wir die Spieler im Grunde ein Dorf voll Ketzer in den Fingern hatten und komplett bespielt mit entsprechenden Ketzern. Und oh Gott, ist das schlimm ausgegangen für die Ketzer. Und nicht, weil es geplant war, sondern weil sich das einfach in so einer Gruppendynamik beschleunigt hat. Also insofern, ja, interessant. Aber eine ganz andere Lab-Erfahrung, ist eine, die ich in diesem Kontext auch für ganz relevant halte. Die meisten von euch werden wissen, meine Eltern sind vor ein paar Jahren beide in relativer Nähe zueinander gestorben zeitlich. Und in dem Intervall, in dem meine Mutter bereits verstorben war und mein Vater schon seit 2 Monaten im Krankenhaus lag, war ich irgendwann an dem Punkt, an dem es einfach nicht mehr ging. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist, aber 2 Freundinnen von mir haben mich zu einem Lab mitgeschleppt. Und das war so gut, weil das hatte überhaupt nichts thematisch mit irgendwas da zu tun. Es war irgendwie so ein Magierakademie-Con, also quasi Harry Potter mit abgefällter Seriennummer oder so. Es war nett, hat Spaß gemacht. Es gab nicht mal besonders viel Plot. Es war einfach nur so ein Wochenende gedanklich auschecken und eben diese Magierakademie unsicher machen. Aber es war so gut, weil ich tatsächlich dadurch in der Lage war, nicht mal konstant, dafür war das Thema zu ernst und in meinen Gedanken zu präsent, aber einfach immer mal wieder zwischendrin nicht darüber nachzudenken, was da gerade alles in der Luft hing. Und zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht davon ausgegangen, dass mein Vater sterben würde, ist er dann aber 2 Monate später trotzdem. Und einfach dieses Wochenende der Auszeit zu haben, wo ich einfach nur mit einer albernen Magierrobe zwischen anderen albernen Magierroben langgelaufen bin, war so viel wert.
Das schafft natürlich auch durch das Verkleiden nochmal eine sehr klare Trennung zwischen deiner üblichen Welt und dem Event, das eben gerade stattfindet.
Ja.
Wir hatten es in den letzten Sitzungen ja auch, dass du Rituale während der Rollenspielrunde schaffst, um eben klar zu sagen, jetzt beginnt das Spiel, wie das Aufbauen des Spielleiterschirms oder eine Kerze wird angezündet, das Essen wurde abgeschlossen. Alles diese Rituale, die helfen dir einfach dabei, dann zu sagen, so, bis hier war einfach unser normales Leben, das Smalltalk, jetzt gehen wir ins Spiel über und dann gehst du halt in den nächsten Bereich, in diesen gemeinschaftlichen Vorstellungsraum.
Das, wovon wir dann aber natürlich sprechen, ist natürlich, so wie wir es bisher geschildert haben, sehr auf Immersion gemünzt. Du kommst nicht in diese Schlachtreihendynamik, wenn du nicht immersiv Teil dieser ganzen Szenerie bist. Du kannst vermutlich auch nicht problemlos auschecken, so wie ich das gedanklich bei dem Akademiekon getan habe, wenn du gleichzeitig die ganze Zeit darüber reflektierst, dass du gerade verkleidet auf dem Akademiekon bist, während in Wirklichkeit dies und jenes passiert. So. Jetzt ist Immersion aber ja tendenziell nicht so dein Ding.
Das ist keins meiner vorrangigen Spielziele, das stimmt. Aber ich habe ja andere Sachen wie dieses ergebnisorientierte Rollenspiel, wo ich dann einfach sagen kann, ey, was ist hier eigentlich das Problem? Lasst uns das doch einfach mal lösen und dann können wir weitermachen. Das geht jetzt, klingt ein bisschen so wie gewinnen und ist es vielleicht auch, aber ich mag einfach den Fortschritt und einfach ein Problem gelöst zu haben. Darüber hinaus heißt es ja auch, dass ich viele dieser Probleme dann nicht unbedingt in der Spielwelt, sondern auch über die Regelmechanik des Spiels lösen kann. Klar ist natürlich definiert durch die Kämpfe, weil das am stärksten verregelte Element jedes Rollenspiels ist. Und alleine außerhalb des Spiels kann man schon sehr viel Eskapismus einfach dann mal erreichen, indem man diese Regeln sich verinnerlicht und einfach versucht, da Optimierungspotenzial zu finden. Ich weiß noch, dass ich halt mal ein immer wieder gebrachtes Beispiel, wie ich dann zu Hause im Bett saß, umgeben von Shadowrun-Büchern und versucht habe, einen neuen Charakter zu bauen und einfach alles an Möglichkeiten und Optionen rauszuziehen. Und das war ein durchaus signifikanter Teil meiner Teenager-Rollenspielerfahrung, einfach mich mit dem Regelsystem, mit dem Spiel zu beschäftigen und versuchen, da einfach mehr rauszukriegen. Das haben wir inzwischen ja durch die starke sozialen Medienvermischung mit unserem Hobby gibt es ganze Kanäle, die machen nichts anderes als Theory Crafting. Es gibt einen ganzen Unterbereich von D&D-Videos und Kanälen, die machen nichts anderes als maximal optimierte Charaktere auf Level 20 zum bestimmten Dings zu bauen. Das hat nichts mit unserem Hobby zu tun, wie wir eigentlich aktiv spielen, weil Level 20 Charaktere, fast keine Kampagne geht über Level 12 hinaus. Das heißt, diese ganze Idee davon, wenn ich Level 20 erreicht habe und muss ich den Charakter bis dahin das spielen und dann das und dann habe ich auf Level 20 einen super effektiven Charakter, es passiert nicht. Selbst die D&D Beyond-Daten geben halt aus, dass nach 10 halt ein massiver Einbruch der Charaktere, die hinterlegt sind, einfach eintritt und dann mit 20 geht's wieder massiv hoch und dazwischen passiert nichts.
Ja.
Das heißt, es gibt einen ganzen Bereich von Leuten, die einfach nur versuchen, einen möglichst effektiven, epischen Charakter zu bauen, der dann aber nicht mal eingesetzt wird, außer wenn du sagst, wir bauen jetzt hier einfach mal eine epische Kampagne, wo wir auf Level 20 starten. Aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich stattfindet, sondern nur Leute haben einfach Lust daran, sich mit den Regeln zu beschäftigen und diese möglichst effizienten Level 20 Builds auf ein bestimmtes Charakterkonzept hinzubauen.
Ich kann das nachvollziehen, ich kann das nicht nachfühlen. Ich habe diesen Spaß daran nicht. Aber was vielleicht die größte Näherung für mich ist Kampagnen vorbereiten oder sowas in der Art. Auch nicht immer. Manchmal ist das mehr Pflichtarbeit. Dann klickt das bei mir auch nicht so. Aber manchmal fluppt das eben auch und dann erreiche ich auch so eine Art, Achtung Buzzword, aber so eine Art Flow-State und dann schlage ich das noch nach, dann habe ich noch die Idee und dann mache ich dann noch schnell ein Handout und so und dann stelle ich fest, dass 3 Stunden rum sind. Und das ist natürlich auch durchaus, also es gibt ja genug Leute da draußen, die auch durchaus Kampagnen vorbereiten, gar nicht mit dem Ziel, die nächste Woche abzuleiten, sondern einfach, weil das irgendwie so ihr Heartbreaker-Projekt ist und sie da ihr großes Kampagnen-Magnum-Opus bauen.
Oder sei es nur als Fingerübung.
Ja.
Ich habe ja jetzt auch einen von OnePage Rules, die haben jetzt ein neues Layout-Preview gezeigt und ich habe mir einfach das PDF genommen und versucht, dieses Layout direkt schon mal nachzubauen.
Mhm.
Und mit verschiedenen Absatzformaten und so etwas. Und ich hatte auch später gemerkt, ich hatte erst um 23 Uhr am Wochenende damit angefangen. Plötzlich schaue ich auf die Uhr und es war 1.30 Uhr und ich guckte einfach super befriedigt auf dieses nachgebaute Layout, was ich dann einfach mit Absatzformaten einfach duplizieren konnte und war zufrieden.
Mhm.
Und ich war einfach, da bin ich einfach raus gewesen aus meinem Umfeld.
Ja. Du hast jetzt natürlich die Social-Media-Präsenz vom Hobby unter anderem erwähnt oder auch in Form von sowas wie YouTube-Kanälen und so weiter. Das ist natürlich in meinen Augen ein zweischneidiges Schwert. Jetzt kommt wieder der alte Mann, der die Wolken anschreit. Aber ich weiß gar nicht, du hattest mir einen Screenshot neulich noch geschickt von einem Walmart-Kanal, der jetzt sehr clickbaity seine Videos aufgemacht hat. Ich kann leider nicht sagen, wie der heißt, weil dein Screenshot mir nicht verrät, wie der heißt.
Squidward.
Okay.
Das sind Schweden.
Und abhängig davon, was die Dinge sind, die dich in deinem Alltag gewissermaßen eher stressen und mein Feldzug gegen Social Media, Clickbait etc. und so fort ist ja durchaus bekannt. Teilweise macht es mir das fast ein bisschen schwieriger, mich mit dem Hobby auseinanderzusetzen, weil so viel, ich sag mal auch Outrage-Ökonomie und so weiter, dadurch natürlich auch wiederum in das Hobby Einzug gehalten hat, also in die solitäreren Sachen, die man in seinem Hobby tun kann. Aber das ist, glaube ich, zu sehr großen Teilen ein Ich-Problem, dessen bin ich mir bewusst.
Ja. Aber viel gerade von diesem passiven Theory-Crafting und so weiter, ist halt auf Social Media gewandert, weil du dafür keine aktive Gruppe brauchst. Genauso wie viel von dem Hobby-Aspekt ja auch einfach lesen sein kann.
Ja.
Gerade in dem Kontext von DSA und anderen Reihen, die halt über wahnsinnig viele Romane verfügen. Ich glaube, für Warhammer 40.000 erscheinen jeden Monat 3 bis 5 Romane. Jeden Monat. Da kannst du kaum noch hinterherkommen. Und ist der Lore-Aspekt von Warhammer 40.000 alleine. Da gibt es ja inzwischen 2 große mit Warhammer 40.000 und Warhammer 30.000, also die Horus-Heresie, für die Dutzende von Bücher erschienen sind. Die ist jetzt offiziell abgeschlossen, aber ich glaube, sie werden auch noch ein paar Seitenränder jetzt eben in dieser Zeitlinie aufmachen.
Auch mit Sicherheit.
Und überhaupt, es gibt so viele YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen, außer mit entliehener Artworks, dann einfach ein paar Aspekte des Hintergrundes von Warhammer 40.000 eben vorzulesen oder zusammenzufassen. Selbst kleine Sachen wie, dieser Charakter hat auf dieser Welt das und das gemacht und das kommt daher, weil er vorher das und das gemacht hat. Das heißt, sie gehen einige von denen extrem tief rein. Andere machen einfach 2,5 Stunden Videos, um die versuchen, die Organisationsstruktur einer Armee darzustellen.
Mhm.
Es gibt einfach Leute, die sowohl mit der Beschäftigung aktiv diesen Mehrwert aus den verschiedenen Quellen versuchen zu schaffen, wie auch wesentlich mehr Leute, die es einfach dann als Teil des Hobbys und des Eskapismus sehen, sich in dieser Welt zu verlieren, im passiven Konsum dieser Videos und der Texte.
Ja, 100%ige Zustimmung. Ich hatte Eskapismus durch Lore, ist auch ein Punkt, den ich hier noch auf dem Zettel hatte. Mal auch ein Beispiel, das wir im Dorpcast schon durchaus mehrfach hatten, aber der Dorpsche Matthias und ich, lange bevor ganz viel von dem, was heute Internet ist, überhaupt existierte, haben im Rahmen eines Eifel-Lahnsinn, genau, ein Forum, das sich an LAN-Computerspiele, ihr wisst schon, LAN-Partys und so, damals, ne, 90er, richtete. Da gab es eine kleine Rollenspiel-Unterrubrik, die haben wir damals genutzt, um miteinander zu kommunizieren, und da haben wir einen unendlich viele Seiten langen Thread über die Mythologie der World of Darkness durchdiskutiert. Im Prinzip nur Matthias und ich, und alle 20 Seiten klickt mal irgendwer rein, lässt einen Kommentar da, was wir denn für Freaks sind, und geht wieder so ungefähr. Und das war cool. Das war nicht zielführend, wie ich heute weiß, weil vieles von der World of Darkness gar nicht so auflösbar war, wie wir damals noch gedacht haben, naiv und jung, wie wir waren. Aber trotzdem, wir haben da viele coole Stunden mit verbracht und hier irgendwie diese Stelle in der Offenbarung der dunklen Mutter, und wenn man guckt, das referenziert doch das im Buch Nord, und das war cool, das hat wirklich Spaß gemacht. Und nicht alle, aber viele Rollenspiele, gerade die älteren, haben ja ein sehr dichtes Setting, wo man entsprechend reingehen kann. Egal, ob das jetzt DSA, ob das Shadowrun, ob das Earthdawn, ob das die ganzen World of Darkness Systeme, die Warhammer Sublinien und so, da kann man fantastisch über alles Mögliche diskutieren.
Mhm.
Und
nicht nur über Social Media als Creator oder dann als Konsument, sondern eben, wie du schon gesagt hast, auch einfach in deinem Freundeskreis.
Genau. Was wir damals über Eifel-Lahnsinn gemacht haben, könntest du heute problemlos über WhatsApp, Telegram, Signal, wähle den Messenger deiner Wahl, machen. Alle meine Rollenspielrunden ausnahmslos haben bei irgendeinem dieser Messenger, jeweils abhängig davon, was eben opportun ist, mehr als dem, was die Mitspieler am häufigsten nutzen. Auf jeden Fall haben da entsprechende Channels, wo man über sowas diskutieren kann. Man macht das da, oder man hat einen Discord-Server, irgendwas in dem Sinn. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Es sind natürlich sogar dreierlei. Du kannst das mit Freunden entsprechend machen. Du kannst es als Content Creator machen, aber du kannst natürlich auch derjenige sein, der einfach nur den Kram konsumiert, den die Content Creator raushauen, weil vielleicht hast du keinen Bock, 3000 Bücher Horus Heresy zu recherchieren, aber vielleicht hast du durchaus Bock, dir mal in mundgerechten Stücken servieren zu lassen, wie das alles zusammenhängt.
Mhm. Also ich habe auch keinen Bock, die Romane zu lesen, aber so Arbitrator Iron oder andere YouTube-Kanäle dazu, also eigentlich nur den, von dem lasse ich mir gerne dann einfach sowas wie ein 20-Minuten-Video zu Erebus, dem Erzketzer, dann irgendwie erklären. Ich habe die ganzen Romane nicht gelesen, aber ich kriege immer wieder mit, was für ein gehasster Charakter das ist, und dann höre ich dem auch einfach gerne zu, weil er der aus meiner Sicht sehr schön aufbereitet und auch angenehm. Und das ist etwas, wo ich einfach gerne dann einfach das Video über mich ergehen lasse, sei es nun beim Essen oder wenn ich irgendwie ein Videospiel spiele, das viel mit Herumlaufen zu tun hat.
Mhm. Ja, Rollenspiel habe ich gerade kein konkretes Beispiel, wenn ich das zuletzt gemacht habe, aber wo ich sehr tief in diese Art von Kanälen abgebogen bin, war das Computerspiel, Videospiel Hollow Knight, über das wir hier auch schon mehrfach gesprochen haben, weil das und die Dark Souls-Bloodborne Sachen, aber Hollow Knight noch mehr, weil das eben Spiele sind, die sehr viel über nicht explizite Textvarianten, sondern über irgendwie Environmental Storytelling und so weiter ihr Setting entsprechend verbreiten und wo halt viele Sachen auch, sagen wir mal, gewissermaßen hinter Skillschranken versteckt sind, weil wenn man irgendwie diese und jene super komplexe Sprungpassage nicht schafft, dann erfährt man dieses oder jenes halt nicht. Und wie immer bei diesen Spielen habe ich die zuerst gespielt und habe geguckt, wie viel ich selber rausbekommen habe, aber irgendwann war ich dann an einem Punkt, an dem ich für mich beschlossen habe, nee, jetzt will ich tief graben. Jetzt will ich alles wissen, so. Und dann habe ich mir unendliche Mengen von Hollow Knight Lore-Videos angeschaut, während ich irgendwie, keine Ahnung, ich meine, ich habe damals Fotos entwickelt, irgendeine Ballettaufführung, tausende von Fotos, und habe einfach nebenher die ganze Zeit diese Hollow Knight-Videos laufen gehabt. Das war
cool. Das ist halt so ein Kaninchenbau, in dem man dann leicht runterfallen kann, was die Lore-Videos angeht.
Ja.
Wobei das auch halt gefährlich ist, weil es gibt auch einfach Lore-Videos, die bringen nur einfach wüste Theorien und die bringen keinen Mehrwert. Und also die gehen,
ja,
da kann man halt auch auf die Schnauze fallen, wenn du dann irgendwie jetzt, ich habe 20 Minuten jetzt dieses Video gehört, aber die eigentliche Frage aus dem Videotitel ist nicht beantwortet worden, sondern sie haben einfach ein anderes Randthema, für den man mehr sagen könnte, als Theorie präsentiert, um einfach Content zu liefern.
Ja, absolut. Warst du das nicht sogar, der bei dem Dune-Video so eine Erfahrung neulich noch gemacht hat? Ja, ne?
Genau. Deswegen kam ich drauf.
Ja. Das ist richtig. Und manchmal sind Lore-Videos natürlich auch einfach falsch. Muss man auch ganz klar mit in Betracht ziehen. Also es hat da durchaus auch in der Vergangenheit schon welche gegeben, wo von Dingen, wo ich mich dann gut auskannte und wo ich das Lore-Video geguckt habe und mir dann gedacht habe, nein.
Nö.
Nein, einfach nein.
Nö.
Ich habe ja neulich bei mir im Blog noch ein wild auf YouTube-Analyse-Videos schimpfendes Ding im Rahmen von True Detective Staffel 4 gepostet gehabt. Das geht ja genau in so eine ähnliche Richtung.
Das ist aber schon wieder eine Form von Eskapismus, wo es halt quasi mehr schon in zwanghaftes Arbeiten ausüfern kann. Wenn du halt versuchst, diese ganzen Hintergrundinformationen rauszubekommen und die dann auch deinen Leuten dann irgendwie mitzuteilen, obwohl die das vielleicht gar nicht interessiert. Ja.
Ja, der hintere Teil stimmt. Ich finde, manchmal haben Leute in Bezug auf Hobbyaktivitäten so ein Vibe von, warum machst du dir denn überhaupt die ganze Arbeit, wenn du damit kein Geld verdienst? Das ist ja so ein Ding. Das habe ich im Rollenspielbereich erlebt, das höre ich aber auch zum Beispiel. Also ich unterrichte seit vielen Jahren historisches Tanzen, aber ich mache das unentgeltlich. Mittlerweile kriege ich Spritgeld vom Verein, aber ich mache das ansonsten unentgeltlich. Und die allermeisten Leute, mit denen ich rede, finden das cool und verstehen das. Und dann gibt es immer mal wieder einen, der fragt, warum ich das denn nicht bei einer Tanzschule mache, wo ich dafür vielleicht Geld bekommen würde oder so. Das ist nicht der Punkt. Und ich denke, tiefes Recherchieren in Medien ist natürlich auf dem Papier, sagen wir mal, eine ähnliche Art von Arbeit, wie ein Literaturwissenschaftler sie machen würde und wird dafür vielleicht bezahlt. Ich meine, gut, man werden Literaturwissenschaftler bezahlt, aber grundsätzlich halt. Und dass man das trotzdem einfach unentgeltlich zu seiner Freizeit tut, das finde ich völlig legitim und normal. Wenn das mit einem Sendungsbewusstsein einhergeht, was eindeutig ungesund überhöht ist, ja, dann finde ich es auch teilweise schwierig.
Also dein Eskapismus kann ja irgendwie auch dann irgendwie sehr anstrengend für andere Leute werden, die halt nicht so tief eintauchen wollen. Die vielleicht genau hier sind, um diese Oberflächlichkeit zu bekommen. Deswegen bin ich ja auch von jetzt den großen Warhammer-Spielereien im Tabletop einfach weg, weil ich halt mitbekommen habe, dass die Komplexitätsgrad, der da eben sich ausgebreitet hat, weiß ich möchte nicht so viel von meiner Zeit investieren. Das ist für mich nicht der richtige Eskapismus. Das fühlt sich für mich an wie Arbeit. Oder auch der gleiche Grund, weswegen ich damals halt DSA 4 aufgegeben habe. Ich habe die Magiebox gelesen, mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Das ist Arbeit. Dann habe ich den ganzen Kram eben verkauft.
Mein Referenzpunkt dafür wäre jetzt Star Wars. Ich liebe Star Wars, war immer so, ist immer noch so. Star Wars ist fantastisch, aber ich habe sehr häufig gar keine Lust, mich mit der Star Wars Community irgendwie auseinanderzusetzen, weil zum einen ist das ein toxisches künstliches Säurebecken. Sorry. Zum anderen werden da Diskussionen auf einem Level geführt, der für meinen Star Wars Genuss gar nicht nötig ist. Ich will Lichtschwerter, ich will Laser, die Pew Pew machen und ich freue mich über Referenzen, die ich erkenne. Aber es ist mir wirklich, wirklich egal, ob der Mandalorianer hinten links in der Ecke, den man nur einmal unscharf sieht, als der Wookie kotzt, irgendwie eine Referenz ist auf einen Charakter, der in Knights of the Old Republic auch drin war. Mir doch egal. So, ich konsumiere das seit sehr vielen Jahren und ich habe eine gewisse Durchdringung des Settings einfach durch den konstanten Konsum von Star Wars Medien. Die bringe ich mit. Aber ich habe da nie den Ehrgeiz, mit der Community zu interagieren. Das wäre für mich, das wäre kein Eskapismus.
Mhm. Ja. Ja, aber wir können, glaube ich, zusammenfassen, Eskapismus ist eigentlich was Positives.
Ich finde auch. Eine Sache, die wir jetzt eingangs nicht gestreift haben, eine der Kritiken, die Eskapismus manchmal vorgeworfen werden, ist eine Unterscheidung zwischen manifesten und latenten Bedürfnissen, also sprich Sachen, deren man sich bewusst ist und Sachen, deren man sich nicht bewusst ist. Und dass man möglicherweise in Eskapismus abrutschen kann, weil man sich selber gar nicht darüber im Klaren ist, was man da gerade an sich selbst bedient und weshalb man gewissermaßen die Kontrolle darüber verliert. Und dann ist man, wenn man es ganz schlimm eskaliert, ist man bei sowas wie diesem grässlichen Maces and Monsters Tom Hanks Film oder so.
Hm.
Das sehe ich nicht. Ja, natürlich. Ganz viele Sachen da draußen im Unterhaltungsbereich sind dafür engineert, dafür zu sorgen, dass die Leute dranbleiben. Jedes Social-Media-Ding, jede Videoplattform ist eine Slot-Maschine, die möchte, dass man wieder am Hebel zieht und sich noch was gönnt oder so. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich Eskapismus als Konzept in der Form vorwerfen wollen würde. Ich glaube, sofern ansonsten alle Murmeln in der Bahn laufen, solange wird auch Eskapismus niemals das Risiko bergen, dass Leute sich da komplett drin verlieren. Und umgekehrt Leute, die, sagen wir mal, das war ja zu der Hochzeit von World of Warcraft durchaus ein Suchtproblem, das gegeben war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heute vielleicht mit Fortnite oder so genauso ist. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was man Eskapismus vorwerfen kann. Und das im Gegenteil, wie gesagt, wir haben den Punkt schon gebracht, Leben ist hart und einfach gelegentlich ein paar Dinge tun zu können, die einem helfen, das irgendwie zu schultern, 100% dafür.
Ja, ist meiner Meinung nach eine der Kernaufgaben der Kunst.
Mhm.
Einfach zu sagen so, okay, ja, Leben ist scheiße, aber ich werde hier 2 Stunden einfach mal ein bisschen eine Auszeit nehmen, Urlaub im Kopf und dann kannst du danach wieder, kannst dich wieder dein Problem widmen mit frischer Energie.
Ja, wie gesagt, ich sehe das auch so und ob das jetzt wirklich das Pen and Paper, also Tabletop-RPG-Hobby ist, wo man das drin findet oder irgendwas anderes, ist sogar fast egal. Also ich es gibt da wenig, was ich irgendwie niederer werten würde als was anderes. Wenn ihr etwas findet, was euch hilft, da entsprechend, wie sagt es gerade, Urlaub im Kopf zu machen quasi, ja, go for it.
Gut.
In diesem Sinne, wir sind die Dorp und vielleicht sind wir ja auch euer Eskapismus raus aus dieser finsteren Realität. In jedem Fall findet ihr uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.tv berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie möglicherweise anderen Social-Media-Plattformen. Wenn euch ein @die-dorp begegnet, ist es in der Regel immer der Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Da gibt es nicht nur Rollenspielthemen, aber eben zum Beispiel auch diese eben erwähnte Abrechnung mit YouTube möchte gern Lore-Kanälen, Hüstle Räusper. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Und all das, was wir tun, wird nur möglich durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com/diedorp.
Ja, ich hoffe, das war auch für euch ein gewisses Maß an Eskapismus. Solltet ihr Probleme haben, tut uns das sehr leid, wenn wir euch dabei haben helfen können, zumindest eine Zeit lang woanders zu sein im Geiste. Freut uns das. Lasst es uns auf Discord oder in den Kommentaren wissen und wir wünschen euch noch wunderbare Tage. Bis zur nächsten Episode und allgemein.
Genau. Es erreicht ja jedes Jahr zumindest eigentlich immer mindestens eine Zuschrift von irgendjemandem, der wirklich durch irgendein richtig, richtig, richtig hartes Tal geht oder die. So, ne, irgendwie mein Vater, meine Mutter liegt gerade im Sterben und im Krankenhaus das Einzige, was ich die ganze Zeit höre, ist der Dorpcast. So Zuschriften kriegen wir auch. Bin immer noch beeindruckt, dass dieses kleine Podcast-Ding das leistet, aber ich bin auch gleichzeitig, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn Leute das mit uns teilen und insofern, ja, Eskapismus ist gut, Eskapismus ist wichtig. Wir hören uns an dieser Stelle mit weniger schweren Themen mit Sicherheit wieder.
Hoffentlich.
Allerdings nicht in 14, sondern in 28 Tagen und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, das war die Party-Episode Eskapismus oder so.
Ja, Eskapismus, schönes Thema, ne? Musst du halt nur weniger mit dir rumschleppen, dann kannst du es auch genießen.
Genau. Nein, aber ich denke, das war, hat sich gut angefühlt, die Folge beim Aufnehmen, oder?
Ja, also zumindest hat es einen gewissen Wusch-Flow.
Ja, Wusch-Flow. Das ist ein klassischer Begriff aus der Medienanalyse, richtig?
Bestimmt.
Ich Wusch-Flow mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2024 sind das... Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Marco Barretto Bittner, Creatio Ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, die 100-Questen-Gesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Marcel Medicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.